Willkommen bei Leaders of Transformation, der Podcast von Business Gladiators. Mein Name ist Alexander Zauner und ich interviewe hier jede Woche beeindruckende Führungspersönlichkeiten, die ihr Unternehmen erfolgreich in und durch eine Transformation geführt haben. Michael Hurnaß ist Gründer und Geschäftsführer von Tractive. Das Unternehmen aus Oberösterreich verkauft GPS-Tracking-Halsbänder für Hunde und Katzen mit bemerkenswertem Erfolg. Dank Michael ist das Unternehmen am Sprung zum Unicorn. Wie er das geschafft hat, erfahrt ihr jetzt. Lieber Michael, große Ehre. Schön, dass wir da sein dürfen. Danke, dass wir auch zu dir ins Büro kommen dürften. Wir sind wirklich total stolz, dass Tractive, dass du als CEO dabei bist. Start vielleicht kurz und sag unseren Hörern und unseren Hörerinnen, wo ihr dran seid, was du eigentlich tust.
Ja, danke auch von meiner Seite fürs Kommen. Mein Name ist Michael Hurnaß, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Tractive und bei Tractive machen wir GPS-Tracking und Gesundheitsmonitoring für Hunde und Katzen. Also kleine Geräte fürs Halsband für Hund oder Katze, wo man sieht, wo einerseits der Hund oder die Katze sind gerade, aber auch um festzustellen, wenn es dem Tier nicht gut geht und da den Tierhalter eben zu informieren.
Total spannend. Du sag, wie bist du zu dem gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie ist das eigentlich entstanden? Fang gern am Anfang an, wirklich.
Ja, ich habe in den USA gelebt, war dort damals bei Amazon tätig am Schluss. Mhm. Und in dieser Zeit hat mich ein Freund angeschrieben, klassische WhatsApp, der Hund ist abgehauen und kannst du mir suchen helfen? Und wir waren dann so eine Truppe von 5, 6 Leuten, alles Techniker da drüben, haben den Hund gesucht in den Gassen von Cupertino, tatsächlich ganz in der Nähe vom Apple Campus. Und haben den tatsächlich auch eine Dreiviertelstunde später oder so gefunden. Also es war alles gut. Aber wir als Techniker haben uns damals gewundert, das war so die noch relativ Anfangszeit vom iPhone, haben uns gewundert, dass es nichts gibt, wo man am Handy nachschauen kann, wo der Hund ist. Haben dann ein bisschen nachgeforscht und dann haben wir gedacht, das wäre eigentlich eine unglaublich spannende Business-Idee. Ich habe zufällig schon ein bisschen ein GPS-Background gehabt vom Studium, aber nie wirklich gedacht, dass das eine Gründung werden könnte. Aber da war der Use Case, da war ein freier Markt, da war ein Marktumfeld mit Haustiermarkt, der sehr, sehr gut wächst, sehr spannend ist. Und haben wir gesagt, das ist wahrscheinlich der richtige Markt für uns. Und wollte das probieren, habe dann zwei Gründerkollegen gefunden, habe das den Florian Gschwantner in der Zwischenzeit erzählt, den ich relativ lange schon kenne. Der hat mich öfter besucht in Silicon Valley und da habe ich das erzählt und dann hat er mir das eigentlich bestätigt und hat gesagt, das ist ein guter Zeitpunkt, das zu machen.
Wieso hast du das Gefühl gehabt, dass du das kannst oder ihr das könnt?
Ich glaube, es ist auf der einen Seite ein bisschen naiv gewesen, auf der anderen Seite habe ich, wie gesagt, ein bisschen einen GPS-Background gehabt und habe mir gedacht, das hat noch niemand richtig gut gemacht. Mhm. Und ich war trotzdem einige Jahre in der Entwicklung, Software- und Hardware-Entwicklung, eben bei Amazon, war ich technischer Projektleiter für Kindle Fire. Das heißt, ich habe den technischen Bezug, habe viel gelernt, wie man Hardware baut, wie es da funktioniert. Und habe schon gewusst, dass ich das alleine nicht kann, aber mit dem richtigen Team und habe dann zwei super starke Techniker gleich dazu gefunden und ja, sehr viel gesunde Naivität, würde ich sagen.
Gegründet habt ihr gleich in Linz. Wie groß war dein Team damals? Wie ist losgegangen?
Wir haben explizit gesagt, wir wollen in Österreich gründen. Mhm. Ich bin dann mit meiner Frau zurückgegangen. Mhm. Wir haben, wie gesagt, in den USA gelebt, sind gemeinsam zurückgegangen in 2012. Und haben gemeinsam gegründet mit zwei Gründerkollegen, zwei Technikern, der Michael Letten und Michael Czernot, beide nach wie vor bei uns. Beide haben an der JKU in Linz studiert und an der FH Hagenberg und waren eben gerade im PhD-Studium, wollten was anderes machen und habe sie überzeugen können, das gemeinsam zu machen. Und ja, wir haben eigentlich nie daran gedacht, das in den USA oder so zu machen. Ich glaube, Österreich ist da schon ein dankbares Pflaster, vor allem am Anfang mit Förderungen und Co. Ich glaube, wenn man dann später phasig wird, wo wir jetzt sind, ist Österreich nicht unbedingt ein Standortvorteil. Mhm. Aber damals, für den Anfang war es wirklich gut und ja, würden es wieder so machen.
Wann seid ihr gewachsen aus diesen drei heraus? Wann seid ihr größer geworden und wie schnell ist das gegangen?
Ja, wir haben zu dritt gestartet, haben relativ schnell die ersten 2, 3, 4 Mitarbeiter angestellt, sind aber dann immer relativ linear gewachsen. Es hat jetzt nie den Zeitpunkt gegeben, wo wir gesagt haben, und dann haben wir 10 Leute mehr eingestellt. Wir wollten ganz bewusst ein Unternehmen bauen, das nicht so Silicon Valley-Style, wo man nur Venture Funding reinschießt, sondern wir wollten aus dem eigenen Cashflow wachsen, wir wollten gesünder wachsen. Ich sage immer gern die österreichische Weise, etwas zu bauen und vielleicht nicht die aus dem Silicon Valley oder die aus Berlin oder London. Und auch das hat sich, glaube ich, über die Jahre bezahlt gemacht. Sind wir vielleicht langsamer gewachsen, als wir sonst hätten können. Aber immerhin jetzt nach 10 Jahren sind wir ungefähr 230 Mitarbeiter, Wahnsinn. Haben da in Linz den Hauptstandort und ein kleines Office mit etwa 15, 16 Leuten jetzt in Seattle, mhm. Ein paar Leute noch in Düsseldorf. Genau.
Mhm. Wann war der Moment, wo du gemerkt hast, oder wie beschreibt denn vielleicht kurz, das ist jetzt nicht mehr ein Startup oder es ist nicht mehr 3, 5, 10 Personen und wirklich Startup, sondern wann hast du das Gefühl gehabt, jetzt wird es ein Unternehmen? Ab welchem Moment, ab welcher Größe, ab was hat sich dann auch für dich geändert?
Ich glaube, das ist total schwierig zu sagen, weil das ein langer Prozess eigentlich ist. Mhm. Ich glaube, zum ersten Mal, wir haben einmal ein Investment bekommen von einem Schweizer Investor, damals 2 Millionen. Das war dann, wenn man die letzten Jahre jetzt betrachtet, sehr wenig, wenn man von den anderen Finanzierungsrunden gehört hat. Damals war das für uns sehr, sehr viel Geld. Da war der Hype noch nicht so da mit den Investoren. Das war für uns schon ein Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, es investiert jemand in unser Unternehmen, 2 Millionen Euro von seinem Geld, mit dem wir wieder weiterleben können, da glaubt jemand an uns. Das war für mich schon so ein Zeitpunkt.
Wann ist das passiert?
Das war 2016, genau. Und ja, ich glaube dann, wie wir so 50, 60 Leute waren, ich glaube, das ist auch so der Zeitpunkt, wo man eine zweite Management-Ebene oder Ebene einführen muss, eine Leadership-Ebene einführen muss. Und da merkt man dann schon, Moment, das ist jetzt nicht mehr ein Bäckereibetrieb von nebenan, sondern da ist tatsächlich was da und das kann richtig groß werden. Das war wahrscheinlich so der Zeitpunkt, wo uns das bewusst geworden ist.
Du hast das Spannende gesagt, du hast von dieser zweiten Management-Ebene gesprochen. Wieso macht das einen Unterschied?
Naja, bei, sage ich mal, 15, 20 Leuten im Unternehmen, gerade als CEO, man weiß noch alles und jeder Mitarbeiter weiß alles. Jeder Mitarbeiter weiß, wenn der andere aufs WC geht, so ungefähr. Und plötzlich ist man 20, 25 Mitarbeiter oder vielleicht 30, dann kommt der eine oder andere Lead dazu. Und dann weiß nicht mehr jeder, warum vielleicht der CEO wo eine Entscheidung getroffen hat oder warum oder welche E-Mail wo reingekommen ist oder wie auch immer. Und das ist so der Zeitpunkt, der, glaube ich, dann sich nur mal manifestiert bei 50, 60 Mitarbeitern, wo man wirklich eine zweite Linie braucht, also dass man abgesehen von der, sage ich mal, Geschäftsführung, wir arbeiten da sehr eng in einem Leadership-Team, mittlerweile etwa 15 Leute, sehr eng zusammen. Und der macht es wirklich einen Unterschied, wenn man einfach ein Team hat, auf das man sich verlassen kann, die uns einfach, sage ich mal, die kleinen Probleme oder die einzelnen Probleme ein bisschen rausfiltern.
Wie ist dir damit gegangen, dass du sozusagen jetzt dann Verantwortung abgeben musst, Kontrolle verlierst, Sicherheit vielleicht auch der andere, oder wie ist euch als Gründungsteam damit gegangen?
Ja, tatsächlich nicht leicht. Also ich glaube, das ist immer das, was man klassisch hört. Man muss ja nur delegieren, aber das ist das, was vielen unserer Leute im Leadership-Team schwerfällt und mir bis heute schwerfällt. Also ich glaube, da lernt man dazu und da wird man besser, weil man glaubt ja immer, der es für einen macht, der kann es nicht so gut machen, wie man es selber macht. Ja. Und ich glaube, wenn man sich da mal ein bisschen löst und sagt, okay, die Person wird es vielleicht nicht so machen, wie man es selber macht, aber auch gut, und plötzlich werden die Leute dann wesentlich besser und man ist eigentlich dann fast immer froh, wenn man mehr delegiert hat. Aber das ist ein sehr schwieriger Prozess. Ich glaube, den kann man auch nicht damit lernen, indem man 2 Delegationsbücher liest, sondern ich glaube, da muss man drinnen sein. Das muss man lernen und ab und zu auch wirklich forcieren und sagen, okay, ich mische mich da bei diesem Thema jetzt nicht mehr ein. Und egal, was rauskommt, ich akzeptiere das. Und ich glaube, das ist ein Lernprozess und das haben wir sicher auch immer noch dabei.
Was sind Themen außer der zweiten Führungsebene entstanden, wie ihr gewachsen seid? Habt ihr in Mindset, habt ihr in Prozesse, wo seid ihr reingegangen, wo ihr gefühlt habt, das braucht das Unternehmen jetzt, damit es gut funktioniert, dass er sich transformiert in einer Form, wächst, was ja bei euch Transformation meistens mit Wachstum zu tun hat, habe ich den Eindruck, absolut, damit das gut funktioniert.
Ja, für uns, wir haben uns eigentlich immer, wir haben ein eigenes Businessmodell, ich glaube, das muss man nur verstehen dazu. Unser Businessmodell ist, wir verkaufen die Hardware, wir machen da einen Verlust mit der Hardware, kostet in etwa 50 Euro für den Kunden und dann ist 5 Euro im Monat. Das heißt, das ist ein Abo-Modell gewesen. Das war dahingehend sehr, sehr gut für uns, weil uns die Leute 1 bis 2 Jahre im Voraus das Abo bezahlen. Und wir dadurch einen Cash-Vorteil haben und mit dem haben wir immer eigentlich sehr gesund wachsen können. Das heißt, wir haben nie rausgehen müssen oder nicht jedes Jahr rausgehen müssen, um Geld zu raisen oder Geld aufzustellen. Und wir haben das aber gemacht, das ist sicher ein gravierender Punkt gewesen, Anfang 2021, auf der einen Seite Supply Chain Situation, wir haben nicht genug Chips bekommen, auf der anderen Seite wollten wir in den USA starten, dafür haben wir das gemacht, haben da Geld aufgestellt und das war schon für uns ein großer Unterschied nochmal, dass wir das Unternehmen nochmal von vorn bis hinten selbst durchleuchtet haben und sagen, wo sind denn unsere Schwierigkeiten, wo sind denn die Probleme, wo wollen wir denn wachsen? War aber dahingehend ein extrem wichtiger Move für uns, weil wir hatten plötzlich Geld in der Portokasse für den USA-Markteintritt und wir konnten, und das war damals ein sehr entscheidender Schritt, die Chips fürs nächste Jahr schon im Voraus kaufen. Das heißt, wir sind dann nicht mehr in der Situation gewesen, dass wir keine Produkte mehr hatten. Dort, wo es eigentlich bei vielen Unternehmen richtig aufgeschlagen ist, Anfang 22 oder so, dort sind wir eigentlich schon wieder zu 100% dort gewesen, dass wir produzieren konnten, was wir benötigt haben, was ich ein sehr wichtiger Zeitpunkt.
Das heißt, schon auch um noch weiter wachsen zu können, um Geld zu raisen, habt ihr auf Effizienz, habt ihr auf Strukturen geschaut?
Absolut, also das war immer schon so. Wir sind dadurch, dass wir eben sehr cash-effektiv auch gewachsen sind, wir waren immer sehr sparsam, wir haben jetzt nicht das fancy Office gehabt, jetzt haben wir einen Campus da gebaut, mit dem wir super happy sind, aber wir sind schon aus einer, glaube ich, sehr sparsamen Variante herausgekommen, haben immer jeden Euro zweimal angeschaut und das ist auch noch eine Mentalität, die wir heute noch haben. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, das, wenn das von Anfang an drinnen ist, dann ist es aber so, dass weitergetragen wird von allen Mitarbeitern, die schon länger da sind. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir keinen Kugelschreiber mehr kaufen im Unternehmen oder so, sondern vielmehr, dass die Leute einfach verstehen, muss das jetzt sein, dass wir dieses und jenes Service so und so verwenden oder gibt es da auch eine sparsamere Variante? Müssten wir 7 Leute auf die Konferenz schicken oder genügt es vielleicht, dass wir 2 hinschicken und die das dann intern präsentieren. Mhm. Und einfach, wir versuchen immer sehr viel für die Mitarbeiter zu tun und denen zu geben. Eben unter anderem auch gerade die 4-Tage-Woche, können wir ja auch noch dazu sprechen. Aber auf der anderen Seite wollen wir, dass die Leute effizient denken und jeder einfach ein bisschen Unternehmertum mit sich im Kopf hat.
Michael, wie wichtig und wie schafft ihr, dass eure Haltungen, du hast das jetzt angesprochen, eure Werte, aber auch wie ihr funktioniert als Gründungsteam im Unternehmen weiterleben. Theoretisch, irgendwann bist du vielleicht nimmer da oder weniger da oder wie auch immer oder machst einfach andere Dinge mehr. Wie schafft ihr das, dass das, was euren Kern, eure Überzeugungen da bleiben? Oder ist es euch egal? Muss es nicht?
Na, ich glaube, ob es muss oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, zu einem gewissen Grad, weil wir ja nicht so super aggressiv gewachsen sind, wir sind zwar stolz, dass wir die Größe erreicht haben, aber wir sind nicht von einem Tag auf den anderen so gewachsen. Und wir haben, wie ich schon erwähnt habe, das Leadership-Team mit etwa 15 Leuten, also quasi die nächste Führungsebene, wenn man so will. Wir sind ein sehr, sehr enges, eingeschworenes Team. Okay. Die meisten davon sind schon relativ lange im Unternehmen, also ein sehr senioriges Leadership-Team und ich glaube, das alleine tragt schon die gemeinsame Kultur. Wir machen immer sehr viel gemeinsam mit dem Leadership-Team, aber auch mit den Mitarbeitern, mit dem Team, viele Events und da entwickelt sich die Kultur im Unternehmen, ich glaube, eine sehr familiäre Kultur, die auch schon daher getrieben ist, dass wir sehr, sehr viele Leute aus der ganzen Welt haben. Wir haben Leute aus über 40 Nationen, die hergezogen sind. Die haben eines gemeinsam. Sie sind nach Linz gezogen, haben Linz vorher nicht gekannt, kennen keinen Menschen da, sprechen vielleicht die Sprache nicht und arbeiten bei Tractive. Und dadurch machen die Leute viel gemeinsam. Und dadurch entsteht, glaube ich, ein Gemeinschaftsgefühl, das es, glaube ich, so nicht so häufig in Unternehmen gibt.
Du hast gesprochen von Kultur, du hast gesprochen von 4-Tage-Woche. Ist das jetzt bei euch etabliert? Wie läuft das? Vielleicht dazu ganz kurz.
Genau. Wir haben also Kultur, glaube ich, dass wir dadurch, wie ich gerade erwähnt habe, dass so viele Internationals da sind, dass wir wirklich divers sind in alle Richtungen, glaube ich, entwickelt sich da sehr, sehr viel von selber. Man kann das nicht mehr nur ermöglichen. Ich glaube, man kann da nicht zu viel lenken oder eingreifen, weil wir das eben nur unterstützen. 4-Tage-Woche haben wir eingeführt, jetzt ziemlich exakt vor einem Jahr, am 1. Juli, vor einem Jahr, wo wir jeden Mitarbeiter auf 35 Stunden reduziert haben, bei gleichem Gehalt und jeder ein 3-Tages-Wochenende hat. Ein Großteil arbeitet Montag bis Donnerstag, manche Dienstag bis Freitag. Und wir glauben, dass das wichtig ist, dass das zeitgemäß ist und dass dadurch auch sehr viel von den Mitarbeitern zurückkommt. Und da sind wir in diesem ersten Jahr absolut nicht enttäuscht worden. Wir haben von den Mitarbeitern auch gefordert, dass wir diese quasi 10%, die wir herschenken, wenn man so will, dass wir davon ausgehen, dass wir diese an Effizienz zurückgewinnen, nicht indem die Leute schneller arbeiten, sondern einfach smarter arbeiten. Ein bisschen eine effizientere oder smartere Meetingkultur haben. Muss ich da dabei sein? Muss das Meeting 25 Minuten dauern oder genügen 15? Leute darauf hinweisen, gegenseitig hinweisen, wenn man sagt, ich glaube, wir sind da jetzt zu viele Leute in diesem Meeting. Mhm. Oder ich glaube, das könnt ihr beide auch entscheiden. Mhm. Oder wie auch immer. Und dieses Mindset haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut verankert. Ist es ein Allheilmittel? Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, für uns hat es sehr gut funktioniert und wir würden es wieder machen.
Mhm. Entschuldige bitte die freche Frage. Mhm. Haltest du dich dran?
Ich glaube, also die kurze Antwort ist nein. Ich glaube, wir in der Geschäftsführung schauen, dass wir den Freitag nutzen, wenn die Mitarbeiter nicht da sind, um einfach ganz viele Sachen zu machen, zu denen wir sonst nicht kommen. Es ist aber durchaus so, dass dadurch, dass am Freitag für uns auch keine Meetings oder so sind, wir wesentlich effizienter sind und das für uns auch schon zu einem gewissen Grad entspannterer Tag
ist. Also merkst du weniger Arbeit, mehr Arbeit oder ist es einfach mehr Zeit da oder wie?
Ich glaube, ich selber, und da spreche ich glaube ich für die Geschäftsführung im Allgemeinen, wir arbeiten wahrscheinlich jetzt Montag bis Donnerstag etwas mehr, weil wir einfach auch mehr der Meetings unterbringen müssen, die wir sonst am Freitag gehabt hätten. Dafür am Freitag sicher eher ein lockerer Tag, wo wir einfach unsere Themen durchbringen und mal Zeit haben, strategische Sachen zu machen.
Ich würde gerne nochmal reingehen in Themen, wo du sagst, die haben sich verändert aus der Transformation, aus dem Wachstum, weil ihr seid da eben besonders, ihr seid fast in einer ständigen Transformation. Gibt es Dinge, die nicht funktioniert haben, wo du gedacht hast, das würde ich gerne verändern, das würde ich gerne machen, da würde ich gerne besser werden und ihr habt euch falsch entschieden. Und warum vielleicht?
Ja, ich glaube, wir sind in der digitalen Branche oder dort, wo wir daheim sind, wir arbeiten sehr, sehr viel mit AB-Tests. Sprich, wir testen, egal ob das jetzt auf der Software-Seite ist oder auf der Hardware-Seite oder wie immer, wir versuchen Sachen zu bauen, eine Variante A und eine Variante B und dann lassen wir die Daten für sich sprechen. Und so versuchen wir das auch dort oder da bei Prozessen zu machen und zu sagen, jetzt probieren wir das einfach mal und dann evaluieren wir das gemeinsam, ob sowas funktioniert. Wir haben Scrum eingeführt, wir haben die verschiedensten Varianten über die Jahre eingeführt und immer wieder verändert, wie wir unsere Strategie und unser Produkt planen oder Produktentwicklung planen. Und da hat tatsächlich sehr viel für uns nicht funktioniert. Mhm. Wir haben immer gesagt, wir machen OKRs, also ja. Objectives and Key Results, aber wir machen es nicht by the book quasi, sondern wir machen es einfach so, wie wir es für richtig halten. Mhm. Das hat dann funktioniert und plötzlich sind es 15, 20 Leute mehr, dann hat es wieder überhaupt nicht mehr funktioniert, haben das jetzt 7-mal umgedreht und haben uns jetzt seit etwa 1,5 Jahren uns coachen lassen oder einen Partner an der Seite, die uns da bei diesem Prozess unterstützen, damit man auch das tatsächlich so macht, wie es vielleicht vorgesehen ist oder für andere schon funktioniert hat und die uns einfach auch ein bisschen daran messen, wie exakt wir den Prozess verfolgen, damit wir all diese Meetings machen zum richtigen Zeitpunkt und so weiter. Und das war für uns auf jeden Fall in unserer Reise, wie wir Produkt entwickeln und wie wir das auf dieser Größenordnung machen, damit auch die einzelnen Teams und Mitarbeiter auch das Schiff in die richtige Richtung bringen wollen. Das hat uns, glaube ich, war ein Riesenschritt für uns, der lange nicht so gut funktioniert hat.
Wo ihr gekämpft habt und jetzt das Gefühl habt, du kriegst den Griff drauf.
Genau, jetzt haben wir wirklich das Gefühl, dass wir jetzt mit der richtigen Guidance da einfach einen Schritt besser sind.
Eine starke und familiäre Kultur, ein Mindset, das von Wachstum und Performance geprägt ist. Das zu etablieren, ist Michael extrem wichtig. In der nächsten Folge werden wir erfahren, warum es einen klaren Fokus braucht, gerade wenn sich immer wieder neue Chancen ergeben. Für Michael können Chancen eben auch zur Ablenkung werden. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis bald.